3,72 € rot auf dem Konto. Wie konnte das passieren? Wo bin ich gescheitert und an welcher Stelle bin ich falsch abgebogen?
Ein Depotverrechnungskonto, ja, mal so vorstellen, ist, ich sage mal, so ein ganz abgespecktes Konto, wo was raufgehen kann und was abgehen kann, aber nur auf ein festes Konto.
Also diese ganzen Rollen, die du ja eigentlich erfüllst und erfüllen möchtest, wenn die miteinander clashen, dann weißt du, ey, geil, ich bin in Elternzeit.
Schwungmasse, der Finanzhelden-Podcast. Hier teilen wir persönliche Geldmomente, besprechen Alltagsthemen aus finanzieller Perspektive, beantworten Fragen aus der Community und versorgen dich mit neuen Wissensimpulsen und Karrieretipps.
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect. Von Dispo-Gefühlen über Mental Load Hacks und Elternzeitmodelle bis hin zum Verrechnungskonto als Sparkonto. In der heutigen Folge sind wieder schöne Themen mit dabei. Los geht's mit der Rubrik Let's Talk About, in der Svetlana und ich über unseren Umgang mit Dispo-Schulden sprechen. Und so viel sei gesagt, wir haben da eine sehr unterschiedliche Stressresistenz. Unsere Kollegin Kim ist zurück aus der Babypause und versorgt uns im Deep Dive mit einem Einblick in ihre Elternzeit. Sie erzählt von ihrer Aufteilung von Care-Arbeit in der Familie, wie sie und ihr Mann ein finanzielles Modell gefunden haben, um Einbußen durch Elternzeit oder Teilzeit ausgeglichen zu bekommen und ob eine 50-50-Verteilung von Sorgearbeit möglich ist. Zum Abschluss stelle ich Svetlana die Community-Frage, ob und wann man ein Depot-Verrechnungskonto auch als Tagesgeldersatz nutzen kann. Viel Spaß mit der Folge! Let's talk about. Ich muss dir von einer Situation erzählen. Mein Konto und ich. Und ich weiß nicht, wo das herkommt oder was das bedeutet. Aber wenn ich in den Dispo rutsche, was ja nur passiert, wenn ich mal falsch budgetiert habe. Und das ist auch bisher nur passiert in wirklich Kleinstbeträgen. Aber trotzdem löst es in mir innere Panik aus und Angstzustände, dass ich so denke, 3,72 € rot auf dem Konto, wie konnte das passieren? Wo bin ich gescheitert und an welcher Stelle bin ich falsch abgebogen? Ja, das, also ist das nur bei mir so oder wie fühlst du dich damit? Thema Dispo und dein Gefühl dazu würde mich interessieren.
Sehr gerne. Also wahrscheinlich steckt da irgendein Glaubenssatz hinter. Das würde ich jetzt schon mal gleich so, wenn ich das so höre. Aber gut, da dem müssen wir ja nicht so auf den Grund gehen, aber könnten wir auch mal. Aber mein Thema ist nicht, nein, es ist nicht ganz so. Ich bin da sehr entspannend mit mir. Erst recht, wo, wenn ich das jetzt irgendwie feststelle, dass mir das mal passiert, weil irgendwas Unvorhergesehenes kommt oder ja, oder man hat bewusst eine größere Ausgabe getätigt und nicht gleich dran gedacht, eine Überweisung kannst du ja sofort immer umbuchen. Da bin ich entspannter. Erst recht, ich verfolge ja auch die Strategie, dass ich sage, am Ende des Monats ist mein Konto auf Null, weil ich sehr gut auch eine gute Sparquote weiter drin habe. Und ich screene auch wirklich mein Konto da eng. Das ist ja, geht ja ganz einfach. Und wenn das dann mal vorkommt, dann buche ich ganz schnell um. Ne? Also wie gesagt, jetzt haben wir Echtzeitüberweisung, das ist kein Problem. Und wenn das ein Tag ist, ja, da denke ich, ja, meine Güte, im Zweifel habe ich heute auch vielleicht teurer getankt, als wenn ich gestern getankt hätte, weißt du? So manche Sachen, die ich ja nicht ganz so beeinflussen kann. Nee, da bin ich für mich sehr entspannt. Erst recht bei so kleinen Beträgen. Ne? Also ich würde jetzt nicht, ich meine, darüber kann man ja auch noch sprechen, ich finde es was anderes, wenn man sein Dispo auf einmal ausnutzt. Und also in der Regel hat man ein Dispo, viele Banken machen ja drei netto Monatsgehälter, was ich persönlich eigentlich viel zu viel finde. Ich finde, da wird eher auch gerade so suchtgefährdete Menschen werden dazu so ein bisschen auch verführt, dieses Geld auszugeben, weil das ja als Rahmen einfach so für dich zur Verfügung steht. Natürlich prüft die Bank, wenn man dauerhaft im Dispo ist, gibt es auch eine Information und gibt auch eine Rückführungsvereinbarung und sowas. Ja, aber ich finde, dann ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen, oder? Wenn du denn schon dein Dispo mit deinen drei Netto-Monatsgehältern ausgeschöpft hast.
Wie soll man da wieder rauskommen?
Genau. Also ich meine, kannst ja nicht zaubern, ja? Also das ist dann wandelt man das irgendwie um in einen Ratenkredit sozusagen mit einer festen Rate, ja?
Ja.
Das finde ich auch schwierig. Also daher habe ich auch immer gesagt, und da gebe ich meinen Mädels auch immer den Tipp, auch vor allem gerade bei jungen Leuten, weil ich irgendwie gedacht, es reicht doch wahrscheinlich in der Regel ein Dispo von 500 Euro, wo ich sage, für so einen Kleinstbetrag, dass man keine ganz hohen Überziehungszinsen zahlt, ich sage jetzt mal für 25 Euro oder irgendwie so, und du wirst im Zweifel nicht so verführt, weil du vielleicht, wenn du 500 Euro wirklich maximal in Anspruch nimmst, weil du sagst, du zahlst davon deine Autoreparatur oder so, schafft man das ja vielleicht auch wirklich in 2 Monaten zurückzuführen. Und dafür finde ich es eigentlich ganz gut, dass es auch diesen Rahmen gibt, ja, dass man so zahlungsfähig bleibt oder auch so einen Kredit unkompliziert nutzen kann. Und der ist sehr flexibel. Aber es gibt doch, wir haben das doch auch schon mal irgendwo anders, wer war denn das? Und jemand hat es doch auch schon mal, weiß auch eine Veranstaltung oder so, weiß ich gar nicht, erzählt, dass auch mit dem Dispo sie irgendwas finanziert, ne? Also ich glaube Aktien oder so, Aktienkäufe oder irgendwie so. Es gibt auch die risikoaffinen Personen.
Die bin ich nicht. Also, das wäre ein absolutes No-Go für mich. Ja, wie gesagt, weil für mich ist das dann ein Zeichen, dass ich in dem Moment nicht mein Geld oder mein Ausgabeverhalten unter Kontrolle hatte und nicht gut einschätzen konnte, wie viel Geld habe ich noch zur Verfügung und dass ich dann über meine Maßen gelebt habe, in kleinen Beträgen. Und wie du sagst, es ist ja ganz einfach auszugleichen und man hat ja ein Tagesgeldkonto und kann in Echtzeit hin und her überweisen, aber das möchte ich eigentlich gar nicht in Anspruch nehmen, diese Möglichkeit. Das mache ich, wenn ich weiß, okay, ich brauche jetzt Geld, wofür ich gespart habe, das überweise ich mir auf mein Konto, damit ich es davon bezahlen kann, aber nicht um mein Dispo auszugleichen. Das ist nicht mein Anspruch.
Weil du einfach gelebt hast mal und nicht gespart hast, möchtest du damit sagen?
Ja.
Also, okay, da will ich aber sagen, da hast du ein sehr, vielleicht für dich, aber das ist nur mein Gefühl, so ein sehr enges Korsett auch, weil es heißt ja nicht, dass wenn ich mein Dispo über 50 Euro einmal benutze, ich deswegen einen Fehler gemacht habe oder wirklich schlecht budgetiert habe. Weil manches in unseren, beim Budgetieren können wir im Zweifel nicht vorhersehen, weil das kommt. Angenommen, okay, wenn ich jetzt immer vorschriftsmäßig fahre, werde ich nicht geblitzt. Aber es kann mir ja passieren, dass ich geblitzt werde. Und dann zahle ich auf einmal 25 Euro. So, und ich habe das, wenn ich zu eng budgetiere für mich, dann passiert natürlich sowas. Und das ist vielleicht genau am Ende des Monats erst und in 2 Tagen kommt Gehalt. Ja, da hat man ja trotzdem das richtig gut gemacht. Weil ich bin immer noch eine Freundin davon zu sagen, ich budgetiere so viel wie möglich von meinem Girokonto weg, weil dadurch einfach meine Sparquote doch so groß wie möglich bleibt. Selbst wenn ich dann 50 oder 100 Euro zurückbuche, habe ich es nicht jeden Monat. Und du wirst das ja auch nicht jeden Monat haben. Von da habe ich dann das vielleicht in 3 Monaten, aber 9 Monate habe ich halt 150, 200 Euro mehr gespart. Ja, und so sehe ich das für mich. Deswegen bin ich da sehr gnädig und wohlwollend mit mir, wenn sowas auftritt und weiß dafür, ne, diese Art des Kredites, der so einfach handelbar ist, auch zu schätzen. Oder irgendwie, man ist irgendwo anders oder es wird auf einmal doch teurer und man sagt, ich mache jetzt die Runde hier irgendwie und dann will ich nicht immer gucken, mit welcher Karte bezahle ich das jetzt von welchem Konto. Ich finde, das ist dann auch anstrengend und dann mache ich das. Ich habe ja im Grunde, ich kenne ja meine Beträge auf den einzelnen Konten und weiß, im Zweifel buche ich das um, weil es mir das heute wert war.
Nur möchte ich es am liebsten vorher umbuchen und nicht danach. Weißt du, das ist für mich das, ja, das Mindset.
Ja, aber auch nur, weil du das für dich, wie du hast es vorhin ja gesagt, eher mit etwas verbindest, dass du sagst, du hast dann einen Fehler gemacht, weil du nicht, ne, gut genug unterwegs warst. Das ist so, hat ja auch viel damit zu tun. Ich sag ja mal 80% Lösung. So, ne? Wie in vielen anderen Dingen auch, finde ich, tut's die 80%. Und auch hier, glaube ich, tut es das ganz gut, wenn man nicht zu starr mit sich selbst ist, weil ich glaube, da lohnt es sich dann so eine Jahresbetrachtung zu machen, um zu sehen, was habe ich denn trotzdem geschafft. Ja. Und es fällt ja gar keinem anderen auf. Wenn, damit dir sowas nicht passiert, wäre ja der Grund zu sagen, ich meine, man kann ja sein Dispo auch löschen lassen bei der Bank. Machen ja manche auch, die im Dispo waren, damit ihnen das auf gar keinen Fall wieder passiert. Kann ich auch gut verstehen, wenn es sonst immer zu so einer dauerhaften Überschuldung kommt oder im Dispo zu sein, das ist nicht gesund, dann kostet das auch wirklich viel Geld.
Aber wobei es in den Momenten ja auch sehr praktisch sein kann, wenn zum Beispiel Daueraufträge oder Lastschriften die müssen ja ausgeführt werden. Und ich hatte das auch schon einmal, dass dann eine Sache, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es ein Dauerauftrag oder eine Lastschrift war, nicht ausgeführt werden konnte, weil das Konto nicht gedeckt war. Und wenn du es dann nicht auf dem Schirm hast und kontrollierst, ist alles wirklich pünktlich abgegangen, dann kommt am Ende eine Zahlungserinnerung, Mahnung und Co. Da willst du ja auch nicht hinkommen.
Genau.
Und da kann es dann natürlich schon gut sein, dass alle Forderungen pünktlich erfüllt werden, man in dem Moment halt in den Dispo rutscht, aber das bekommt man ja damit. Aber wenn ein Dauerauftrag nicht ausgeführt würde, weil vielleicht bekommt man das vielleicht ja nicht so mit.
Ja, dann musst du in die Postbox von dir gucken. Die meisten Banken geben da eine kurze Info. Ja. Dauerauftrag XY wird nicht ausgeführt, weil mangels Deckung, genau wie du sagst. Die wenigsten gucken aber alles in ihrer Postbox an. Das muss man auch so sagen, sondern die gucken ihre Umsätze an und ja, schauen die durch. Genau, deswegen finde ich, ist es dafür was richtig Gutes. Ne? Ja. Dafür, dass da erfüllt er den Zweck. Ich finde, wenn man sich also für ein Dispo entschieden hat, würde ich immer gucken, dann darf man jetzt gucken, warum ist das passiert? Alles klar. Wenn man das für sich aber gut erklären kann, ja, dann bucht man um und gleicht auch halt so wild. Und auch da muss ich sagen, die 50 Cent, die dann vielleicht für einen Tag anfallen, kommt ja mal auf die Höhe drauf an, oder auch 1,50 Euro, hätte man im Zweifel auch woanders ausgegeben. Ja, da finde ich, da darfst du gnädiger mit dir sein und sagen, ja, du machst es trotzdem gut. Denk an das, wie oft es dir nicht passiert und du dadurch mehr sparst.
Absolut. Ja, das ist meine innere Überzeugung, die in dem Moment dann gechallenged wird.
Ja, total. Und wie gesagt, das ist ja ein bisschen flexibel, dürfen ja Finanzen und unsere Lebenssituation auch sein. Und ja, da braucht, also ich finde, diese rote Zahl muss dir keinen Schockmoment mehr geben. Wenn du das bewusst siehst und sagst, alles klar, kleiner Betrag, das gleiche ich aus. Und alles andere kann ich mir bei dir nicht vorstellen.
Nein.
Genau. Also, ja, sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, hat oft was mit dem eigenen Risikoprofil zu tun, wie man das aushalten kann. Denk dran, wenn wir immer sagen, wie kann ich das aushalten, auch wenn Kurse schwanken, so sagen wir es bei Aktien ja auch.
Kann ich das ja super aushalten.
Ja, aber das hast du auch gelernt.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja. Und so ist es, glaube ich, bei so einem Dispo, bei so einer kleinen Dispo in Anspruchnahme auch. Das bucht man dann um und dann war es das.
Fertig ist.
Gut. Richtig.
Verratet doch an der Stelle gern mal in der Umfrage auf Spotify, ob ihr eher Team Alicia, also ich mit innerer Panik, oder Team Svetlana mit großer Gelassenheit seid, wenn das Konto ins Minus rutscht. Deep Dive. Liebe Kim, hallo und welcome back hier im Podcast.
Hi, danke.
Ich habe bei der Vorbereitung ein bisschen überlegt. Ich wusste jetzt gar nicht, wievielte Podcast-Folge es ist, dass wir uns hier treffen, weil als du bei uns angefangen hast, haben wir eine gemacht. Dann haben wir nochmal eine mit Jenny, glaube ich, auch gemacht.
Ja.
Und zur App natürlich.
Dann müsste es die vierte sein. Ich glaube auch, dass es die vierte ist.
Ja, okay. Ja, sehr gut. Also, wir haben auch wieder einen Anlass, weil du bist zurück aus der Elternzeit, das zweite Mal Mama geworden. Letztes Jahr im Juni war es soweit. Eine kleine Finanzheldin hat das Licht der Welt erblickt. Ja. Und jetzt bist du nach 9 Monaten Elternzeit wieder voll bei uns im Team eingestiegen. Dein Mann hat jetzt Elternzeit und schmeißt zu Hause die ganze Care-Arbeit und auch die Eingewöhnung jetzt ja gerade. Und ja, im Sommer geht er dann auch wieder zurück in den Job. Und ich habe in der Community ein paar Fragen eingesammelt und auch ein paar eigene noch mitgebracht und möchte mit dir heute über eure Vereinbarkeit sprechen, wie ihr vielleicht gleichberechtigt, 50-50, da kommen wir, glaube ich, erst am Ende zu, euch so aufteilt und wie das alles geregelt ist. Und bestimmt hast du den einen oder anderen Hack auch noch mit dabei. Also let's go, oder?
Ja, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen.
Gut, wir starten. Vielleicht mal so als groben Überblick. Magst du erzählen, wie ihr euch die Zeit nach der Geburt eures ersten Kindes und auch nach jetzt dem zweiten Kind aufgeteilt habt und ob es da Unterschiede gab, wie ihr das gemacht habt?
Mhm. Also wir haben gar nicht so riesige Unterschiede gehabt. Man muss auf jeden Fall dazu sagen, dass wir bei dem ersten Kind noch in der Innenstadt gewohnt haben. Deswegen war einfach die Betreuungslage eine andere. Wir wussten da von Anfang an, dass wir unser Kind mal mindestens 18 Monate selbst betreuen müssen, bevor wir einen Kita-Platz oder Krippenplatz haben. Deswegen sind wir generell ein bisschen anders rangegangen. Wir haben beim ersten Mal gesagt, dass ich 10 Monate in Elternzeit gehe und dann mein Mann übernimmt. Ich bin damals aber nach 7 bzw. 8 Monaten auch schon wieder so langsam in den Job eingestiegen. Wir haben so ein Programm, das nennt sich Keep in Touch. Da kann man einfach mit 4 Stunden pro Woche so ganz langsam wieder einsteigen, nur damit man so ein bisschen am Ball bleibt. Das war für mich damals total gut, weil ich dann nach 10 Monaten wieder quasi wusste, wovon ich so ungefähr spreche, als ich dann wieder im Beruf wirklich gestartet bin. Und dann habe ich auch mit 80% angefangen. Ich habe mir das damals dann auf 4 Tage in der Woche aufgeteilt und habe quasi an 4 Tagen 8 Stunden gearbeitet und war dann immer so von 9 bis 17 Uhr, manchmal auch ein bisschen länger, eben am Schreibtisch, auch die meiste Zeit aus dem Homeoffice raus. Und in der Zeit ist mein Mann dann in Elternzeit gegangen. Das haben wir, wie gesagt, circa 14 Monate so gemacht. Dann haben wir in die Partnerschaftsbonusmonate gewechselt. In den Monaten arbeiten dann beide. Wir sind beide dann mit 24 Stunden eingestiegen, haben uns jeweils auf 3 Tage pro Woche aufgeteilt, sodass wir immer noch unseren Sohn weiter betreuen konnten. In der Zeit hat dann aber auch die Eingewöhnung glücklicherweise gestartet. Wussten wir ja vorher nicht, dass wir doch so früh einen Platz bekommen. Und mein Sohn konnte dann mit 15 Monaten in die Betreuung gehen. Und mein Mann hat die Eingewöhnung gemacht und hat halt parallel auch gearbeitet. Das war unser großes Learning aus dem ersten Mal. Das macht nicht so viel Spaß. Mhm. Eingewöhnung und Arbeiten und beides gleichzeitig unter einen Hut bekommen, ist für die Person, die die Eingewöhnung macht, echt anstrengend. Ich kam da ganz gut aus der Nummer raus. Ich war ja nur am Arbeiten. Aber das war unser Learning jetzt aus dem ersten Mal. Das wollten wir beim zweiten Mal auf jeden Fall anders machen. Es war außerdem teilweise auch finanziell echt knapp, weil es Monate gab, in denen ich Elterngeld plus hatte, also quasi den halben Elterngeldbezug und mein Mann aber auch in Elternzeit war. Das wollten wir beim zweiten Mal auch nicht mehr machen. Deswegen, was wir jetzt beim zweiten Mal anders gemacht haben, war zum einen, dass wir gesagt haben, wenn ein Teil von uns Vollzeit in Elternzeit ist, dann muss der andere auch Vollzeit arbeiten. Dann hatten wir das große Glück, dass wir von Anfang an wussten, dass wir sehr früh auch einen Betreuungsplatz für unsere Tochter haben. Die wurde jetzt mit knapp 11 Monaten schon eingewöhnt. Und deswegen mussten wir einfach einen kürzeren Zeitraum überbrücken. Ich habe dann am Anfang gesagt, ich möchte, dass wir das 50-50 aufteilen. Also jeder macht 7 Monate Vollzeit Elternzeit. Das hat sich dann nochmal ein bisschen gewandelt. Letztendlich war ich dann 9 Monate in Elternzeit und mein Mann 5 Monate Vollzeit. Hatte vor allem den Grund, dass ich gerne wollte, dass meine Tochter komplett tagsüber autark von mir ist, wenn sie mit meinem Mann in Elternzeit ist. Und ich dann nicht tagsüber irgendwie noch stillen muss oder sowas, weil es reicht schon, wenn man tagsüber arbeitet und nachts dann noch stillen muss. Also es sind 2 Jobs, die man sowieso schon dann hat. Für mich waren deswegen diese 9 Monate ein richtig guter Zeitpunkt, um wieder einzusteigen. Ich habe dann zwar auch noch nachts gestillt und morgens gearbeitet, aber wie gesagt, das ist schon eine Doppelbelastung, die ich nicht unterschätzen würde. Und ich glaube, ich habe sie vorher unterschätzt. Ich hätte gedacht, dass das einfacher geht. Aber ich weiß noch, wie wir teilweise morgens dann zusammen in unserem Daily saßen und ich gesagt habe, boah, ich war heute Nacht 33 Mal wach und bin jetzt voll früh aufgestanden, weil ich halt schon früh anfange zu arbeiten. Und es ist teilweise einfach nur anstrengend. Deswegen, ja, sollte man nicht unterschätzen. Aber trotzdem, wie gesagt, ich arbeite jetzt Vollzeit und teile mir das so ein, dass ich auch die Nachmittage noch mit meinen Kindern habe. Also ich fange sehr früh an. Ich fange schon teilweise zwischen 6:30 und 7 an zu arbeiten, damit ich am Nachmittag bei der Nachmittagsbetreuung mit dabei sein kann. Und mein Mann ist dann jetzt 100% in Elternzeit, macht innerhalb seiner Elternzeit auch die Eingewöhnung, sodass wir da keinen Zeitdruck haben. Wir haben dann auch nochmal diese Partnerschaftsbonusmonate, in denen wir beide mit reduzierten Stunden arbeiten, um auch jetzt gerade so am Anfang die Kleine auch mal spät zu bringen, aber früh abholen zu können und sowas. Wir wollten da flexibel sein und keinen Zeitdruck oder sonst irgendwas dabei haben.
Klingt durchdacht auf jeden Fall. Und trotzdem kamen Fragen jetzt gerade, was so das Umfeld angeht. Also ihr habt es ja jetzt schon zum zweiten Mal gemacht und wie du gesagt hast, auch nur wenig verändert. Gab es Fragen aus eurem Umfeld oder vielleicht auch Vorurteile, Klischees, mit denen ihr konfrontiert wurdet, dass ihr gewisse Dinge bewusst anders macht?
Nee, muss ich sagen, hatten wir wirklich wenig. Also die Reaktionen sind eigentlich fast durchweg positiv. Klar, einige Aussagen von manchen Personen sagen mehr über deren Rollenbild aus als über unseres. Also es gibt natürlich mal so Kommentare wie, bei euch sind die Rollen jetzt vertauscht. Oder ich habe auch schon mal sowas gehört wie, ja, dein Mann ist die bessere Mutter. Was nur im Spaß gesagt war und auch wirklich überhaupt nicht schlimm war. Aber es sagt doch viel über das Rollenverständnis aus. Nämlich, dass einige Aufgaben ganz klar der Mutter zuteil werden und nicht dem Vater. Aber ansonsten muss ich sagen, dass die Reaktionen eigentlich durchweg positiv sind. Es gibt immer mal Menschen, die sagen, dass ihnen das zu früh wäre, das Kind mit 11 Monaten in eine Betreuung zu geben. Andere, gerade so in meiner LinkedIn-Welt, für die wäre das wahrscheinlich spät. Also ich glaube, da muss jeder irgendwie so seinen Weg finden. Wir wussten aber für uns ja schon, dass es auch für das Kind eine ganz tolle Erfahrung ist, in die Betreuung zu gehen, dass sie da super viel lernen und ganz toll gefördert werden und so. Deswegen habe ich mir da gar keine Gedanken drum gemacht. Viele reagieren aber auch überrascht, wenn sie hören, dass mein Mann so lange in Elternzeit ist.
Ja, also das sind nicht die typischen 2 Monate, die ja doch noch sehr verankert sind, so genau. Bei den meisten Paaren, ne? Dass man die halt als Mann macht, aber die werden ja dann auch noch zum Reisen genutzt im besten Fall.
Ja, genau, das ist nämlich das Lustige. Wenn mein Mann nämlich sagt, dass er in Elternzeit geht oder aktuell in Elternzeit ist, dann kommt ganz oft die Reaktion, ach cool, macht ihr Urlaub? Und da muss ich immer sagen, da sind wir beide irritiert, weil zum einen dieses macht ihr Urlaub impliziert, dass er natürlich nicht alleine mit den Kindern ist, nämlich mit mir zusammen Elternzeit nimmt. Und zweitens Urlaub. Nein, also Urlaub ist Elternzeit nicht. Klar, es gibt Leute, die machen so diese obligatorischen 2 Monate Vater-Elternzeit und gehen dann gemeinsam reisen. Und das ist bestimmt auch total toll, aber diese Elternzeit, aus der auch dieser Mental Load teilweise entsteht, ist nicht mit Urlaub vergleichbar. Ich würde sagen, du weißt, wann du von Elternzeit sprichst, wenn du mal morgens um 10.14 Uhr mit einem Baby unterm Arm irgendwie bei DM an der Kasse stehst, gerade Toilettenpapier und sonst irgendwas gekauft hast, Windeln und Feuchttücher, morgens auch schon einen Wutanfall von deinem 3-jährigen größeren Kind begleitet hast, weil die Paw Patrol-Unterwäsche nicht gewaschen war oder das Dino-T-Shirt nicht verfügbar war, dann hast du vielleicht das Brot falsch geschnitten. Du musst eigentlich auch noch Arzttermine ausmachen, musst das Kind davon abhalten, ein riesiges Geparden-Kuscheltier mit in die Kita zu nehmen, weil es den Kita-Richtlinien nicht entspricht. Du hast noch einen Riesenberg Wäsche zu Hause stehen, du willst unbedingt mal wieder Sport machen, du hast deine Freundin ewig nicht gesehen und willst die eigentlich auch treffen, hast aber eigentlich dafür nicht so viel Zeit. Also, weißt du, was ich meine? So diese ganzen Rollen, die du ja eigentlich erfüllst und erfüllen möchtest, wenn die miteinander clashen, dann weißt du, ey, geil, ich bin in Elternzeit. Das ist der Mental Load, von dem so viele sprechen. Und da kommen ja noch ganz viele Themen und Aufgaben noch hinzu. Also ich würde sagen, das ist die Elternzeit und nicht, wenn du mit der ganzen Familie für 2 Monate durch Bali reist oder sowas und du in Anführungszeichen nur deine Rolle als Mutter, Vater und vielleicht Partner oder Partnerin erfüllst. Und das ist auch schon Aufgabe genug.
Ja. Ja, absolut. Und die nächste Frage hätte ich dir wahrscheinlich gar nicht gestellt, weil sie mir gar nicht eingefallen ist. Aber sie kam aus der Community, weshalb ich sie jetzt mal trotzdem mitgebracht habe. Und daran sieht man auch, dass sie wahrscheinlich nur uns Frauen gestellt wird. Und zwar lautet sie, hast du ein schlechtes Gewissen gegenüber deiner Familie, dass du jetzt Vollzeit arbeitest? Und wie bekommst du das?
Ah ja, interessant. Nee, das schlechte Gewissen habe ich zum Glück nicht. Und ich bin mir sehr sicher, dass mein Mann das schlechte Gewissen auch nie hatte, als bei uns irgendwie ein kleines Baby eingezogen ist und gleichzeitig noch ein 3-Jähriger seine Rolle neu finden musste in der Familie und er arbeiten gegangen ist. Also da hatte er auch kein schlechtes Gewissen. Und er hat diese Frage auch noch nie gestellt bekommen. Also ja, auch interessant. Ich finde persönlich, dass eine arbeitende Mutter auch ein super Vorbild ist. Klar, meine Tochter, die jetzt bald eins wird, bekommt davon jetzt noch nicht so viel mit. Aber ich bin auf jeden Fall ja schon ein Rollenbild für meinen Sohn. Also der sieht ja, dass hier ein kleines Baby lebt und dass Mama und Papa die Aufgaben austauschbar gut machen. Also jeder von uns kann die Care-Arbeit übernehmen und Rollen im Haushalt ausführen und sowas. Also das weiß mein Sohn ja alles. Hätte jetzt eines unserer Kinder irgendwie total Probleme in der Kita und die Bedürfnisse werden dann nicht mehr erfüllt, ja, dann muss man immer gucken. Also vielleicht wäre die Kleine dann noch nicht bereit für die Kita zum Beispiel. Dann müssten wir unsere Rollen wieder anders legen. Aber das heißt ja nicht, dass ich dann diejenige bin, die auch mehr zu Hause bleiben muss. Also ich glaube, dass hinter dieser Frage wahrscheinlich ein Schuldgefühl steht, dass aus unerfüllten Erwartungen kommt, die die Gesellschaft an uns stellt. Also sowohl emotionaler Art als auch organisatorischer Art. Es sagt viel über das Rollenbild aus, das wir an Mütter haben, nämlich die gute Mütter, die betreut ganz, ganz viel selbst. Väter dagegen werden nicht so ganz kritisch beäugt, wenn sie Vollzeit arbeiten. Aber bei Frauen ist ganz klar, dass der Mittelpunkt eben die Familie ist, weil so viele von uns genauso sozialisiert wurden. Andererseits sagt man ja auch immer, dass es ein Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen. Und dieses Dorf, das bin ja nicht ich als Mutter. Ich bin ja ein Teil aus diesem Dorf. Ich bin eine Person davon. Und teilweise sind die Erzieherinnen in der Kita eben auch andere Personen aus diesem Dorf. Ja, genau. Das würde ich dazu sagen. Und dann muss ich aber auch sagen, dass sowohl mein Mann als auch mir so dieser Abstand, den wir durch die Arbeit ja auch teilweise haben, auch ab und zu wirklich richtig gut tut. Und dass ich gerade aus so Bürotagen auch häufig sehr ausgeglichen wieder nach Hause komme. Und ja, da bin ich der Überzeugung, dass eine zufriedene und auch psychisch stabile Mutter oder auch psychisch stabile Eltern einfach generell einen guten Job leisten und vielleicht sogar teilweise einen besseren als so ganz dauergestresste und kurz vorm Burnout stehende Eltern oder Stay-at-Home-Moms.
Ja, hat mir eine Freundin auch erzählt, die dann wieder angefangen hat zu arbeiten und gerade auch den örtlichen Wechsel hatte, also dass sie nicht zu Hause war und gesagt hat, ist das fast wie Me-Time. Ich kann im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder im Zug, kann ich meine Podcasts hören oder meine Lieblingsmusik. Ich habe dann Zeit, also die Arbeit voranzutreiben, was ja auch deine persönlichen Werte abdeckt und du dich ja auch persönlich weiterentwickeln möchtest und ja, ihr das auch richtig gut getan hat. Und warum soll Vollzeitarbeit ein schlechtes Gewissen machen? Aber das ist auch so ein bisschen Übergang für die nächste Frage, weil ich glaube, dass, ja, wie du auch schon gesagt hast, ganz viel noch in uns steckt, so wie wir sozialisiert wurden, wie wir auch Rollenbilder vorgelebt bekommen haben. Und da, glaube ich, ist immer noch viel, dass wir Frauen uns einfach gerne kümmern, wir das auch super gut können und wir wollen vielleicht auch nicht so viel abgeben oder dann halt auch mal in Kauf nehmen, dass der Partner weniger Care-Arbeit macht, weniger Teilzeit arbeitet und auch die 2 Monate Elternzeit dann auch reichen. Ich glaube, das steckt schon auch noch viel in uns, oder? Wie siehst du das?
Ja, teils. Also ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich einerseits auch das Problem so sehr strukturell begründet sehe. Also wir kommen eben aus einer Zeit, in der Frauen auch gerne klein gehalten wurden und in der die Rolle in der Familie gesetzlich ganz klar geregelt war. Also es war bis 1977 gesetzlich geregelt, dass Frauen nur einer Erwerbstätigkeit nachgehen dürfen, wenn das Wohl der Familie trotzdem im Vordergrund stand. Und die Abschaffung dieses Paragraphen ist ja bisher noch nicht mal 50 Jahre her. Also wir sind so sozialisiert. Unsere Mütter und Großmütter sind genauso aufgewachsen mit genau diesem Selbstverständnis. Und das so rauszubekommen und zu lernen, dass Frauen nicht per se die Wäsche besser machen oder besser einkaufen gehen können, das ist jetzt an uns irgendwie aufzubrechen. Deswegen, ja, ich sehe das einerseits, dass es Männern auch schwerfällt, die Tätigkeiten erstens überhaupt zu sehen, dass die Wäsche gemacht werden muss oder dass eingekauft werden muss und was eingekauft werden muss. Gleichzeitig fällt es ihnen manchmal schwer, es zu übernehmen. Und es fällt Frauen auch schwer, ihre Erwartungshaltung an diese Tätigkeiten auch loszulassen. Ja, auf jeden Fall. Also es spielen irgendwie 2 Dinge mit rein. Also klar, man muss auch Männern die Chance geben, da lernen zu können und zu wachsen, also in die Aufgaben hereinzuwachsen. Aber ich glaube, gerade jetzt in Bezug auch auf Kinder und Elternzeit, Ich glaube, jeder Papa geht nur einmal ohne Wickeltasche, Wasser und Snacks auf den Spielplatz. Also, und danach hast du es gelernt.
Ja.
Das machst du nur einmal. Und wie gesagt, manchmal machen sie die Dinge vielleicht anders, als es die Mutter machen würde, aber ich glaube nicht schlechter. Also ich habe auch ein Beispiel von mir. Mein Sohn brauchte vor ein paar Monaten einen neuen Rucksack. Ja, dann habe ich mich natürlich dran gesetzt und habe so ein bisschen recherchiert. Ökotex-Standard, welcher Rucksack ist denn gut und nachhaltig? Welcher könnte meinem Sohn gefallen? Ja, ich habe dafür ein bisschen gebraucht. Mein Mann macht da eher Nägel mit Köpfen. Der ist mit meinem Sohn einkaufen gegangen, kam mit einem Rucksack zurück. Auf dem Rucksack ist ein Pokémon drauf. Hat mir nicht gefallen. Gefällt mir auch immer noch nicht. Ich finde diesen Rucksack wirklich hässlich. Aber er hat halt einen Rucksack. Er hat es halt einfach anders gemacht. Er hat Nägel mit Köpfen gemacht. Ja, genau. Ja. Zweck erfüllt. Mein Sohn findet den Rucksack toll. Jetzt ist da halt ein Pokémon drauf. Ist meine Sache, damit zu leben. Aber ich will damit nur sagen, er hat gesehen, ah, da wird ein neuer Rucksack gebraucht. Ja, dann kaufe ich einen. Fertig. Gut. Gut gemacht.
Ja, genau. Also eigene Erwartungshaltung und am Ende muss man vielleicht ja auch nicht alles immer perfektionieren und dann noch hier und da und es könnte noch den nachhaltigeren und noch, also
ja,
es ist ein Rucksack und er gefällt ihm und genau, wenn er dann von eurem Sohn auch noch getragen wird, super.
Ja, genau. Aber genauso ist es zum Beispiel auch im Wocheneinkauf. Ich kaufe andere Lebensmittel als er und das ist, muss okay sein für uns beide dann.
Ja. Ja, okay. Hat ja auch keiner gesagt, dass wir Frauen es immer besser können. Also wer hat uns das eigentlich irgendwie versprochen oder ja festgelegt, dass das so ist? Also ja, anders von den Männern heißt ja nicht schlechter.
Ja,
okay,
genau.
Gut, nochmal zu euch und eurer Aufteilung. Bevor ihr Kinder bekommen habt, gab es Gespräche, die ihr geführt habt oder ja, war vorher schon klar, wie ihr euch das alles mal in der Familie aufteilen wollt? Und hast du da schon gecheckt, dass dein Mann als potenzieller Vater gut da reinpasst und deinen Werten und Einstellungen entspricht?
Jein. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich das so ja absichtlich irgendwie, dass ich ihn so absichtlich ausgewählt habe, weil ich gemerkt habe, er ist ein guter Vater. Nein, das mit Sicherheit nicht. Aber klar, bevor wir jetzt unsere Familie geplant haben, haben wir schon darüber gesprochen und da war für uns beide klar, dass wir das gleichberechtigt wollen. Und ich habe sowieso einen hohen Gerechtigkeitssinn, deswegen hätte ich mich wahrscheinlich sowieso nie auf einen Partner eingelassen, bei dem ich das nicht auch so leben kann. Also hätte ich bei unserer ersten gemeinsamen Wohnung schon gemerkt, dass der keine Ahnung davon hat, wie er eine Waschmaschine anstellt und davon ausgeht, dass der Kühlschrank sich von alleine füllt, dann wären wir wahrscheinlich schon gar nicht mehr zusammen. Also dann hätten wir keine Familie gegründet. Deswegen, ich glaube, die meisten Dinge stellt man schon vorher fest, bevor man überhaupt über die Familienplanung nachdenkt. Es gibt bestimmt auch Dinge, die man im Dating vielleicht schon hinterfragt. Oder auch gerade, wenn man irgendwie in den 30ern datet, stellt man wahrscheinlich andere Fragen, als man es Anfang 20 macht. Also und das spätestens, wie gesagt, in der ersten eigenen Wohnung. Oder wie plant und kauft mein Partner Geschenke für Freunde oder Eltern oder sowas. Daran merkt man ja auch schon, hat er einen Sinn dafür? Also weiß er, dass man sowas vorher planen muss? Oder denkt er, dass es so meine Aufgabe irgendwie in der Beziehung ist? Deswegen, ja, für uns war auf jeden Fall wichtig, dass wir immer beide Zeit mit den Kindern verbringen wollen und auch Familienzeit mit den Kindern verbringen wollen. Also, dass nicht immer nur einer von uns beiden mit denen zusammen ist, sondern dass wir wirklich als Familie auch viel Zeit miteinander haben. Das war uns sehr, sehr wichtig und ist uns auch immer noch wichtig. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich jetzt, wo mein Mann in Elternzeit ist, auch früh anfange zu arbeiten, damit ich nachmittags mit den dreien eben auch noch Zeit verbringen kann.
Eine weitere Community-Frage und vielleicht hast du da auch einen kleinen Einblick in euren Alltag parat. Wie teilt ihr euch die Kinderbetreuung und den Mental Load auf? Jetzt während der Elternzeit, aber vielleicht auch, wie der Plan danach ist.
Also, wir versuchen uns das so gleichberechtigt wie möglich aufzuteilen und das ist nicht immer möglich. Also, mit gleichberechtigt meine ich 50-50. Erstmal zu dem zweiten Teil der Frage. Sobald wir aus der Elternzeit rausgehen, gehe ich wieder 80% arbeiten und er arbeitet mit 100% weiter. Vielleicht schaffen wir es in der Zukunft irgendwann mal beide auf 80% zu reduzieren. Das wäre eigentlich unsere Wunschvorstellung. Aber da muss man halt dann immer sehen, wie es finanziell passt. Was den Mental Load betrifft, haben wir keinen konkreten Plan, aber wir versuchen einfach beide immer an möglichst alles zu denken. Ich muss dazu sagen, wir arbeiten beide viel aus dem Homeoffice. Das macht es deutlich einfacher. Wenn ich teilweise sehe, wie es bei Freundinnen läuft, dass ein Teil vielleicht in der Schule arbeitet als Lehrer oder Lehrerin und ein anderer Teil als Erzieherin oder Erzieher, da ist es schon wieder was ganz anderes, wenn du nicht ins Homeoffice gehen kannst. Ich versuche sehr früh morgens zu starten. Ich starte teilweise zwischen 6:30 und 7, mache dann eine kurze Pause, während mein Mann mit den Kindern irgendwie frühstückt und sowas. Diejenige, die arbeitet, ist auch immer für die Brotdosen verantwortlich. Also vor allem, wenn ich ins Büro fahre oder wenn mein Mann ins Büro gefahren ist vorher, dann sind morgens die Brotdosen schon gemacht. Dann steht morgens der Kinderwagen oder das Fahrrad mit dem Fahrradanhänger schon vor der Haustür. Teilweise ist der Kaffee schon in die Kaffeemühle eingefüllt, sodass die Person, die zu Hause ist, nur noch einen Knopf drücken muss. Die Rucksäcke sind schon aufgehängt, eine Waschmaschine läuft. Also das sind so Kleinigkeiten, die wir versuchen, der anderen Person, die dann alleine mit den Kindern zu Hause ist, abzunehmen. Das sind so kleine Hacks, würde ich sagen. Wir haben natürlich auch einen gemeinsamen Kalender und planen die Woche gemeinsam und wir sprechen auch sonntags immer über die Woche, weil, wie du eben schon richtig erkannt hast, arbeiten wir zu MeTime. Und da ist es echt schwer, noch was darüber hinaus zu planen. Also ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann noch zum Sport gehe. Wobei das für mich ja total wichtig ist. Und deswegen haben wir angefangen, sonntags die Woche komplett zu planen, sodass jeder von uns auch noch zum Sport gehen kann. Auch wenn ich ja schon arbeite und dadurch dann auch immer mal raus bin.
Aber es ist ja auch keine Me-Time, ne? Es ist ja auch Erwerbsarbeit für euch als Familie.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es zu Hause, piekt der Stress einfach manchmal so sehr, dass ich entspannter aus dem Büro komme als mein Mann, der dann den Nachmittag über zu Hause ist mit manchmal dann 2 überreizten Kindern oder so. Also die Tage gibt's halt auch. Genau. Deswegen, das sind dann so Hacks, wenn man es so nennen mag. Also Woche planen, gemeinsamen Kalender haben. Wir haben eine geteilte Notiz, wo wir unsere Einkäufe immer abspeichern, damit keiner von uns, bevor er einkaufen geht, sich da großartig Gedanken drum machen muss, was besorgt werden muss, sondern steht immer in der Liste. Ja.
Okay, und so genau. Mental Load, also alles, was an Gedanken, wie jetzt, wir gehen am Wochenende zu Freunden grillen, was bringen wir da irgendwie für einen Salat mit, wir müssen dafür einkaufen, wer macht den Salat und wann und ist ein Kindergeburtstag vielleicht auch noch, welches Kind hat Geburtstag, wie alt wird es, was wünscht es sich, wer kauft es ein und packt es ein und so weiter, habt ihr da auch Listen für?
Nee, Listen haben wir dafür nicht. Da ist es eigentlich so, dass wir jetzt beide versuchen, also da kann ich gar nicht sagen, das macht der eine oder der andere, sondern ich glaube, häufig ist es so, dass die Person, die die Einladung auch in die Hand gedrückt bekommt, das als erstes für sich abspeichert und das auch im Kopf hat und dann auch ein Geschenk besorgt. Und ja, wenn es mal dazu kommen sollte, dass wir es beide vergessen und kein Geschenk besorgt wird, dann wird es halt eine spontane Nummer. Ist auch schon mal passiert, aber sonst denkt einer von uns eigentlich immer dran. Und auch bei Geburtstagen, wenn es da zum Beispiel darum geht, irgendwo einen Salat mitzubringen, dann oder auch ein Geschenk, dann kümmert sich die Person drum, die hauptsächlich eingeladen ist und nicht als +1 mitgeht. Also weißt du, wie ich meine? Wir haben zwar auch viele gemeinsame FreundInnen, aber trotzdem, wenn das jetzt eine Hauptfreundin von ihm zum Beispiel ist, dann würde er sich auch ums Essen kümmern. Oder einer von uns wurde explizit angesprochen und gefragt, könnt ihr was vorbereiten? Ja, dann würde ich es planen. So läuft es eigentlich bei uns.
Okay, gut. Dann vielleicht jetzt noch mal ein bisschen in finanzieller Hinsicht. Gab oder gibt es Ausgleichszahlungen für die Person, die gerade in Elternzeit ist? Jetzt vor allem, was vielleicht die Altersvorsorge angeht oder wie habt ihr euch da aufgestellt?
Ja, also wir haben keine Ausgleichszahlungen vereinbart. Dazu muss ich aber auch sagen, dass wir unser Haushaltseinkommen 50-50 aufteilen. Also jeder von uns hat monatlich denselben Betrag, der einem zur Verfügung steht und von dem man dann auch die Sparbeträge und Altersvorsorge und so bedienen kann. Und so machen wir das, seit wir Kinder haben. Und zwar auch nicht nur in der Elternzeit, sondern auch darüber hinaus. Also die Person, die reduziert, also jetzt aktuell ja dann ich, wenn die Elternzeit vorbei ist, wenn ich wieder an 80% gehe, bekomme dann quasi eine finanzielle, gehaltliche Ausgleichszahlung von meinem Mann. Aber ich bekomme jetzt nicht extra einen Ausgleich für meine Altersvorsorge, weil man könnte ja auch so argumentieren, dass ich dadurch, dass ich das niedrigere Gehalt in Kauf nehme, weniger in die gesetzliche Rente einzahle. Darüber haben wir tatsächlich auch gesprochen. Bei uns muss man aber sagen, wir verdienen auf ein Vollzeitgehalt gesehen gleich viel. Und das ist ja auch jetzt nicht überall gang und gäbe. Deswegen passt es für mich mit dieser Ausgleichszahlung gut und ich stocke halt dann meine Rentenverträge irgendwie dementsprechend nochmal auf. Beziehungsweise, ehrlich gesagt, so habe ich es noch gar nicht gemacht, weil wir eigentlich immer noch im Hinterkopf haben, dass wir das Modell auch nochmal rumdrehen und er dann auch nochmal 80% arbeitet und ich 100%, bis wir irgendwann beide nur noch 80% arbeiten. Das wäre ja unsere Zielvorstellung. Genau. Und noch zu der einen Sache, dass wir gleich viel verdienen, will ich auch noch sagen, dass mir das total wichtig war, nach dem ersten Mal Elternzeit, dass auch ich mein Gehalt nachverhandle. Also ich habe mein Gehalt regelmäßig nachverhandelt, damit ich auch bei ihm quasi wieder ankomme, weil ich ja dann genau sehe, wo ich als Frau vielleicht ja irgendwie weniger Gehalt in Kauf nehme, nur weil ich jetzt länger raus war und weil ich Teilzeit mache und so. Deswegen, das ist für mich auch ein bisschen mein Richtwert, dass ich da nicht weniger verdiene als er. Und wir sind halt auf einem Vollzeitgehalt, deswegen jetzt auch wieder gleich.
Und wenn einer weniger verdient oder in Elternzeit ist, dann bedeutet das ja auch weniger Haushaltseinkommen. Also, dass ihr beide im Prinzip dann finanzielle Einbußen habt und nicht nur genau. Die eine Person.
Genau. Und genauso profitiert ja auch die andere Person, die den Rücken sozusagen frei hält, immer wieder davon, wenn die andere ein höheres Gehalt hat, weil sie eben mehr arbeiten kann. Mhm.
Gut, dann kommen wir schon zum Abschluss und die große, vielleicht ein bisschen philosophische Frage. 50-50 Care-Arbeit, ist das überhaupt möglich?
Ja, das ist echt eine große Frage. Und bei der Frage frage ich mich wiederum, ist das denn der Anspruch? Ich finde, dass die Grundhaltung der gemeinsamen Verantwortung schon sein sollte, dass man eine gleiche Aufteilung hat, was die Care-Arbeit betrifft. Also schon 50-50 ist so, wie gesagt, die Grundhaltung der gemeinsamen Verantwortung. Aber es wird in der Praxis nicht immer so gelebt. Und genau das ist auch gar nicht mein Anspruch. Für mich ist wichtig, dass sich beide in der Beziehung und vor allem, wenn halt auch Kinder dazukommen, fair behandelt fühlen und man sich dauerhaft quasi entlastet fühlt, dauerhaft und tragfähig entlastet. Und ich glaube, dass da eine exakte Gleichverteilung teilweise echt schwierig ist, weil immer bestimmte Lebensphasen dazwischen kommen, in denen man vielleicht mal mehr oder mal weniger belastbar ist oder ein Teil der Beziehung. Dann spielt Einkommen einfach super häufig eine Rolle. Also ich kann so idealistisch sein, wie ich will und mit einer Grundhaltung der Gleichberechtigung in diese Elternschaft gehen. Am Ende zählt ganz oft das Geld und das sehe ich bei so vielen FreundInnen, dass das halt am Ende ja so ist. Dann natürlich auch die Arbeitszeiten. Wir haben das große Glück, dass wir mega flexibel sind, weil wir beide aus dem Homeoffice arbeiten können, weil wir beide Jobs haben, bei denen wir sagen können, ich fange morgen um 6:30 an zu arbeiten, morgens. Das kann halt eine Erzieherin nicht sagen. Ja. Also das kommt auch noch dazu. Dann ist auch die Frage, stillst du nicht? Das wird auch nochmal was daran ändern, wie lange du vielleicht in Elternzeit gehen magst und ob du bereit bist, den Preis auch dafür zu zahlen, nachts zu arbeiten und tagsüber. Gesundheitliche Gründe. Und wie gesagt, die persönliche Belastbarkeit, die hatte ich ja schon. Ich finde, das zählt alles damit rein, wie wir die Aufgaben aufteilen. Deswegen würde ich am Ende immer diesen Realitätscheck machen. Fühlen wir uns beide in der Beziehung und in der Verteilung der Care-Arbeit fair behandelt? Und dann ist ja das Modell quasi bewusst gewählt. Und das finde ich dann okay. Hauptsache, es ist bewusst gewählt und nicht einfach so stillschweigend auf einer Person verteilt, die dann langfristig weniger Schlaf hat, mehr Organisationslast, mehr berufliche Nachteile, mehr Schuldgefühle, weniger Möglichkeiten, die eigenen Bedürfnisse zu verfolgen und so weiter. Das ist für mich irgendwie so das Wichtige dabei. Deswegen kurz zusammengefasst, 50-50 Verteilung ist in meiner Lebensrealität nicht immer möglich, aber es ist auch nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, dass ich mich in meiner Familie fair behandelt fühle und ja. Genau, das tue ich.
Sehr schön. Ich danke dir, Kim. Und Ich freue mich, dass du jetzt hier schon ein paar Mal hier zu Gast warst und zukünftig auch noch öfter vor dem Mikrofon sein wirst, denn wir haben vor, unsere Moderation hier ein bisschen aufzuteilen und du zukünftig jetzt auch mit bei den Deep Dives moderierst, fachliche Themen für unsere Community mit aufbereitest, inspirierende Persönlichkeiten interviewst und ich glaube, das wird ganz wunderbar und ich freue mich jetzt schon sehr drauf, weil ich weiß ja jetzt schon auch, was die ersten Folgen sein werden, wer die ersten Gäste sind und es wird richtig cool. Und ja, danke für die ganzen Insights und Einblicke in euer Familienmodell und ich glaube, da waren ein paar Vereinbarkeits-Hacks und Tipps mit dabei. Wir freuen uns über Feedback und Bewertung und dann bis zum nächsten Mal, Kim.
Ja, bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Community Corner.
Wir befinden uns in der Community Corner. Wie immer gibt es eine schöne Frage an dich. Und zwar diese Woche. Kann ein Depotverrechnungskonto mit Zinsen als Tagesgeldersatz dienen?
Ja, das kann es. Also von der Sache her kann man sich ein Depotverrechnungskonto ja mal so vorstellen, das ist das Gegenkonto, wo eben Käufe und Verkäufe von Wertpapieren drauf gebucht werden beim Verkauf oder auch abgebucht werden beim Kauf. Und das braucht man immer zwingend. Nur ein Depot ohne ein Verrechnungskonto gibt es nicht. Dann gibt es manche, die auch ein Tagesgeldkonto als Alternative vom Verrechnungskonto dahinsetzen. Nur dass man sagt, das Geld wird gleich vielleicht ein bisschen mehr verzinst. Aber es gibt auch Anbieter, die auf einem Depotverrechnungskonto mal einen Sonderzins geben. Und von da haben beide Modelle, das Tagesgeldkonto wie auch das Verrechnungskonto, die gleiche Ausstattung. Also sie sind nicht für den Zahlungsverkehr geeignet. Man kann da jetzt keine Überweisung außer auf ein hinterlegtes Referenzkonto, was bei den meisten ja oft ein Girokonto ist, hinüberweisen. Aber ich kann da jetzt keinen Dauerauftrag von ziehen lassen, irgendwie über einen Lastschrifteinzug oder so. Ich kann meinen Wertpapiersparplan davon abbuchen lassen, aber das war's auch. Also es ist auch immer so ein ganz abgespecktes Konto, wo was raufgehen kann und was abgehen kann, aber nur auf ein festes Konto. Und daher kann man das in dem Fall gut machen. Und wenn es dort angeboten wird, hat man dort gar nicht so einen großen Unterschied. Ich würde nur so ein bisschen darauf achten, das ist der einzige Punkt, bei manchen Neobrokern ist es so, die haben ihre Tagesgeldkonten und die Verrechnungskonten bei ausländischen Banken. Die sind halt nicht so klassisch, wie die Banken in Deutschland aufgestellt sind, sondern die legen das Geld dann bei anderen Banken sozusagen an. Und da muss man ein bisschen auf die Einlagensicherung schauen, weil die Partnerbanken, wo die bei denen angeschlossen sind, unterliegen auch immer der jeweiligen Einlagensicherung des jeweiligen Landes. Und die muss nicht gleich sein wie die in Deutschland. Also in Deutschland haben wir ja 100.000 Euro pro Kunde und pro Bank als Einlagensicherung. Wenn also die Bank pleite geht, sind die Beträge in dem Fall definitiv abgesichert und viele deutsche Banken unterliegen noch dem Einlagensicherungsfonds. Das heißt, sie erhöhen diesen Betrag nochmal auf mindestens 500.000 Euro. Steht immer in den AGBs. Hier ist man schon auf einer sehr sicheren Seite. Da sollte man halt schauen, wie hoch ist die Einlagensicherung in dem Land und ja, in was investieren die sozusagen, ja, meine Gelder, weil das ist ja oft die Zielsetzung. Gelder, die dort liegen, werden ja irgendwo mit angelegt, kurzfristig, ja, oder zum Teil verliehen. Also daher, da würde ich immer so ein bisschen drauf achten. Aber ansonsten kann man ein Depotverrechnungskonto ganz genauso wie ein Tagesgeldkonto benutzen, wenn Verzinsung drauf ist.